Meine sehr verehrten Damen, aber auch meine Herren, ich freue mich sehr, dass der Saal wieder gut gefüllt ist. Eigentlich nicht weniger Menschen hier sind als bei früheren Anlässen am 8. März abends. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, denn Sie können sich denken, dass mich zurzeit vor allem Menschen unter Druck setzen, die verlangen, dass ich alles Mögliche absagen solle, insbesondere Versammlungen mit mehr als 2 Personen. Und das ist jetzt gar nicht so lustig, wie es klingt, denn der Druck auf öffentliche Amtsträger wächst in der Hinsicht immer mehr, weil unterstellt wird, dass nur der Virus eine Gefahr ist und jede Maßnahme, die der Ausbreitung des Virus dient, per se gut sei. Und auf der anderen Seite übersehen wird, dass das immer auch Kosten verursacht, anderer Art, die genauso dramatisch enden können. Wir sehen das jetzt ganz deutlich, wenn Italien 10 Millionen Menschen mehr oder weniger abriegelt, dann hat es mit Sicherheit Folgen für die Gesundheitsversorgung, die dramatisch sind und die viele Menschen das Leben kosten müssen. Und wie viele auf der anderen Seite dadurch gerettet werden können, wissen wir leider nicht. Da gibt es die große Unsicherheit. Also müssen wir abwägen. Und es führt auch direkt zum Thema des heutigen Abends. Denn die Abwägung heißt für mich, ist eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, zum Klimaschutz, angesichts von Corona mit 200 Leuten noch angemessen oder nicht. Und ich sage ja, unbedingt. Dennoch haben wir nicht einen einzigen Fall in Tübingen, der nicht isoliert werden konnte. Das Risiko ist also extrem gering. Auf der anderen Seite aber wissen wir, dass der Klimaschutz schon viel zu lange gewartet hat und dass auch die Frage der Frauenrechte viel zu lange gewartet hat. Und wir können uns jetzt nicht ein Jahr Auszeit gönnen, uns nur um das Virus kümmern und alle anderen Probleme einfach liegen lassen. Das ist in der Gesamtabwägung falsch. Und deswegen bin ich zur Überzeugung gekommen, dass es richtig ist, die heutige Veranstaltung wie geplant durchzuführen. Da darf ich einige besonders begrüßen, insbesondere diejenigen, die sich viel Arbeit mit der Vorbereitung gemacht haben, die Organisatorinnen des Frauennetzwerks 8. März. Sie seien alle gemeinsam ganz herzlich begrüßt und bedankt. Ich sehe einige Angehörige des Gemeinderats, des Integrationsrats, frühere Abgeordnete, aktuelle habe ich jetzt hoffentlich keine übersehen, langjährige Frauenbeauftragte, aktuelle Frauenbeauftragte, viele also, die sich in politischen Gremien in der Stadt engagieren, um die Stadt gerechter zu machen, auch geschlechtergerechter zu machen, Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott. Und weil heute Klimaschutz und Geschlechtergerechtigkeit das Thema sein sollen am Internationalen Frauentag, ein herzliches Grüß Gott Annike Martens, die ich jetzt noch nicht entdeckt habe. Die hat sich so gut versteckt, dass ich sie nicht sehen kann. Die ist eines unserer lokalen Gesichter der Fridays for Future Bewegung. Und zu guter Letzt, weil sie den längsten Anreiseweg hatte, die Bundessprecherin der Grünen Jugend, die über das Thema Klimaschutz und Gerechtigkeit nachher den Hauptvortrag halten wird. Herzlich willkommen zum ersten Mal, soweit ich das weiß, Anna Peters in Tübingen. Wer sich noch nicht ausreichend begrüßt, gefühlt hat, bitte seien Sie jetzt begrüßt. Und gestatten Sie mir noch 2 Sätze zum Thema selbst. Wir haben hier in diesem Saal vor etwa einem halben Jahr einen einstimmigen Beschluss herbeiführen können. Der gesamte Gemeinderat hat den Beschluss gefasst, dass wir bis 2030 als Stadtgesellschaft klimaneutral sein wollen, unsere energiebedingten CO2-Emissionen auf 0 herunterfahren in nur einem Jahrzehnt. Meines Wissens ein einzigartiger Beschluss in einer deutschen Stadt, einstimmig mit dem Zieljahr 2030. Und wir haben uns dann sofort an die Arbeit gemacht unter der Anleitung von Bernd Schott, unserem Klimaschutzbeauftragten, der mit der schönen Tübingen macht Blaukappe, die wir schon 12 Jahre im Einsatz haben, heute bei uns ist. Wir haben uns auf den Weg gemacht, ein Klimaschutzprogramm zu konzipieren, das diesem Ziel gerecht wird. Das liegt im Entwurf vor. Wir werden es am Dienstag in einer Bürgerversammlung in der Hepperhalle der Öffentlichkeit vorstellen. Würde mich freuen, wenn viele von Ihnen dort auch hinkommen. Ich kann das jetzt nicht im Detail referieren, aber klar ist eines. Mit den Maßnahmen der Vergangenheit, die in Tübingen recht erfolgreich gewesen sind, wie bei Anna Peters 30% CO2-Reduktion in einem Jahrzehnt, hat keine andere deutsche Stadt, soweit ich weiß, in diesem Tempo geschafft. Waren wir deutschlandweit gut, aber gemessen an der Herausforderung natürlich nicht gut genug. Und wir müssen jetzt ganz anders herangehen. Das heißt, wir müssen große Räder drehen. Ich sage mal ein Beispiel. Bisher war es normal, dass man mit dem PKW umsonst in die Stadt kommt und meistens konnte man umsonst abstellen, während der Eintritt in Busse und Bahnen Geld kostet. Ich finde, wenn wir klimagerecht sein wollen, dann müssen wir das umkehren. Man muss es immer Geld kosten, wenn man ein Auto dabei hat und umsonst zahlen wir Bus und Bahn. Unsere Stadtwerke, zweites Beispiel, haben es geschafft, 50% des Stroms, den wir in der Stadt insgesamt brauchen, erneuerbar zu produzieren. Wir müssen bis in 10 Jahren nicht nur 100% schaffen, sondern 200%, weil wir auch Wärme und Mobilität aus Strom, aus erneuerbarer Energie sicherstellen müssen. Und das bedeutet, dass wir uns alle schon fragen müssen, ist es unerträglich, ein Windrad oder eine Solaranlage anzuschauen, oder ist es unerträglich zuzugucken, wie die Erde immer weiter heißer wird, die Permafrostböden auftauen, die Korallenriffe sterben, das Artensterben vorangeht und wie wir einen Kipppunkt nach dem anderen überschreiten, dass der Meeresspiegel ansteigt, Inselatolle nicht mehr bewohnbar sind. Was ist jetzt schwerer zu ertragen, der Anblick von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie oder diese Entwicklung? Ich habe da für mich eine ganz klare Antwort und ich finde, wir müssen die auch als Stadtgesellschaft in naher Zukunft geben. Wenn dann mal die Frage ansteht, wo kommen Anlagen zur Energieerzeugung auch in Tübingen zum Einsatz? Ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Und um zum Thema Geschlechtergerechtigkeit überzuleiten, mir hat es sofort eingeleuchtet, liebe Frau Köberlein, dass Sie in Ihr Team wieder ein schönes Thema finden, das noch nicht vollständig durchgearbeitet ist, so wie wir Sport und Frauen mit einer Boxweltmeisterin sehr kontrovers hier schon im Saal hatten oder letztes Jahr miteinander diskutiert haben, ob nicht ein Sexkaufverbot angesagt sei. Spannende aktuelle Themen, die wir am Internationalen Frauentag verhandeln, und das ist ganz eindeutig so, solange es eine Gender Pay Gap gibt, solange Frauen weniger verdienen als Männer, ist es ganz eindeutig so, dass sie auch härter betroffen sind vom Klimawandel. Denn wer weniger Ressourcen zur Verfügung hat, wird es schwieriger haben, auf solche Herausforderungen zu reagieren. Es gilt ja schlecht in den armen Ländern der Welt. Wenn wir die Prognose von 300 Millionen Klimaflüchtlingen zur Mitte des Jahrhunderts ernst nehmen, und ich glaube, wir sollten das tun, und wissen, dass es eben junge Männer ganz gut schaffen, auch über viele Grenzen und Kontinente hinweg zu fliehen, während die Frauen meistens zurückbleiben, dann ist auch hier klar, dass es eine Geschlechterbetroffenheit gibt, wenn der Klimawandel Gegenden dieser Welt unbewohnbar macht und Menschen zur Flucht zwingt, dass Frauen davon härter betroffen sein werden als Männer, so schlimm es für alle sein mag. Also ein Thema, das sich lohnt zu verhandeln und bei dem es sich lohnt zu handeln. Und ich hoffe, dass wir als Stadt da in den nächsten Monaten und Jahren zeigen werden, dass wir da handlungsfähig sind. In diesem Sinne vielen Dank, dass Sie alle da sind. Vielen Dank an die Referentinnen und zum Schluss herzlichen Dank an das Team um Lucia Köpperlein, denn die machen sich auch viel Arbeit, viel Gedanken für jeden Frauentag und ich finde, sie machen diese Arbeit ganz hervorragend.
Ja, ich habe heute ja eigentlich nur eine moderierende Aufgabe, aber ich halte es nicht aus, ich will auch noch was sagen. Also Menschen überall auf der Welt sind vom Klimawandel betroffen und in manchen Weltregionen, Sie haben schon gesagt, heute schon mit ganz schrecklicher Wucht. Und aufgrund, also Sie haben es auch schon angedeutet, Herr Palmer, ungleicher Geschlechterverhältnisse, hierarchischer Geschlechterverhältnisse gibt es natürlich auch einen unterschiedlichen Zugang sozusagen zu Ressourcen, zu Land, zu Kapital, zu Technologie, zu Einfluss und Macht. Und Frauen sind noch, und deshalb sind Frauen noch einmal auf besondere Weise betroffen, Frauen sind aber nicht nur betroffen, sondern sie sind auch Handelnde. Wir wollen heute die Perspektive von Frauen und ihre Antworten auf globale Bedrohungen wie den menschengemachten Klimawandel ins Zentrum der heutigen Veranstaltung stellen. Heute haben Frauen das Wort, die sich in Politik, in Projekten, auf der Straße, im Alltag für Klima- und Umweltschutz, für ein bewusstes und für ein solidarisches Leben stark machen. Die Erderwärmung zu stoppen, ist die große Menschheitsaufgabe. Raubbau an der Natur, Umweltzerstörung, Klimawandel, Menschenrechte und insbesondere auch Menschenrechte von Frauen hängen eng miteinander zusammen. Die Erderwärmung stoppen, das ist nicht nur eine Frage von Wissen und Technologie, sondern meines Erachtens nach auch eine ethische Frage. Eine Frage nach dem guten Leben in dieser unseren einen Welt. Menschen verlieren durch extreme Wetterereignisse, Dürre, Überschwemmungen nicht nur ihre Existenz, sondern sie werden im Kampf um knappe Ressourcen auch vertrieben, so zum Beispiel in Kongo oder Nigeria. Der Kampf um natürliche Ressourcen spielt heute spielt seit 30 Jahren, aber auch heute und wird noch zunehmend mehr eine Rolle spielen mit dem zunehmenden Klimawandel. Frauen sind von diesen Konflikten, wir haben schon gehört, ganz besonders betroffen, denn brutalste sexuelle Gewalt wird bei diesen Konflikten und den Vertreibungen als Kriegswaffe eingesetzt. Ich war gestern beim Film Freiheitskämpfer, da wurde das nochmal ganz, ganz deutlich thematisiert. Menschenrechte, das wissen Frauen in aller Welt, und zwar sehr gut. Menschenrechte fallen nicht vom Himmel. Sie mussten und müssen immer wieder von Neuem erkämpft und errungen werden. Seit über einem Jahr jetzt tragen wir im Frauennetzwerk 8. März den Gedanken auf der Zunge, dass wir Klimawandel zum Thema des diesjährigen Internationalen Frauentags machen wollen. Und dann lief so, wie es halt öfter so in Tübingen läuft, Frauen kennen sich, unterstützen sich, vernetzen sich, spielen sich die Bälle zu. Annette Stripski zum Beispiel, wir kennen uns vom Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt, hat schon vor mehr als einem Jahr auf die Wanderausstellung Klimaheldinnen aufmerksam gemacht. Heute ist die Ausstellung unten im Rathaus zu sehen und ich denke, sie wird weiter wandern, vielleicht ins Technische Rathaus. Die Ausstellung zeigt Porträts von Frauen aus aller Welt, insbesondere von Frauen aus dem globalen Süden. Sie berichtet von ihrem Arbeits- und Alltagsleben und wie sie nach Möglichkeiten eines nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens suchen. Die neu gegründete Tübinger Städtegruppe von Terre des Femmes hat den 8. März mit dreitägigen Frauenfilmtagen sozusagen eingeläutet und dabei auch das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit aufgegriffen und ich finde uns damit auch ganz schön aufgerüttelt. Die Integrationsbreitinnen haben eine Gruppe gebildet und einen Beitrag zum Internationalen Frauentag vorbereitet. Ich bin schon total gespannt, was ihr macht. Und ganz wichtig, wenn es um Klimaschutz und Zukunft geht, Fridays for Future ist heute mit einem Wortbeitrag von, schade, also ich habe es mit dem Namen überhaupt gar nicht, habe ich gemerkt, von Annika Martens, ja, und Käthe Hinz, ich weiß nicht, ob sie heute da sein kann, sie hatte heute Vormittag noch eine andere Verpflichtung vom Tübinger Frauennetzwerk, die erzählte im Oktober, dass sie beim queerfeministischen Wochenende in Stuttgart war. Und da hat sie Anna Peters mit einem tollen, hat sie gesagt, unterhaltsamen und auch sehr, sehr erhellenden Vortrag zum Thema Gender und Klima erlebt. Und dann haben wir gedacht, wäre super, wenn die Anna Peters zu uns nach Tübingen käme am Internationalen Frauentag. Und es hat tatsächlich geklappt. Sie sind hier, wunderbar. Also und ich finde es umso toller, weil sie so einen weiten Weg auf sich genommen haben, von Berlin bis hierher. Also beende ich meine Anmoderation, die ist ein bisschen länger ausgefallen und gebe die Bühne frei. Also zunächst für Vertreterinnen vom Frauennetzwerk 8. März, das ist die Ulrike und die Lisa. Herzlich willkommen, Bühne frei.
Nein, doch. Bin ich hier richtig? Ich habe gerade vorher das Lied gehört, Brot und Hosen, Internationaler Frauentag.
Ja, dann bist du hier richtig. Aber wer bist du denn?
Möchtest du raten?
Ja, gerne.
Also Kaiser Wilhelm II. Sagte zu mir, ich bin die, Augenblick, da muss ich mal gucken, die gefährlichste Hexe des Deutschen Reiches. Okay. Noch ein Tipp, der französische Dichter Louis Aragon, der sagte, die Frau der neuen Zeit, die Frau, die dem Manne gleich ist. Dann mache ich es dir leichter. Ich habe zusammen mit Käthe Dunker beim Internationalen Sozialistischen Frauenkongress in Kopenhagen einen Antrag gestellt auf einen internationalen Frauentag. Den 8. März.
Das ist das Stichwort, dann bist du Clara Zetkin.
Ja, genau. Ja, mir liegt es immer noch am Herzen zu sehen. Also, mir liegt es immer noch am Herzen zu sehen, wie die Frauenbewegung sich weiterentwickelt. Manches kriege ich ja mit, aber eins verstehe ich nicht. Ich war irritiert, wieso habt ihr das Thema Umwelt und Klima für den 8. März
wegen der wachsenden Gefahr einer Klima- und Umweltkatastrophe. Die Produktion hat sich verändert, ist heute international und funktioniert ja nur noch durch die drastische Ausbeutung der Umwelt. Und wir wollen uns das aus unserer besonderen Betroffenheit als Frauen anschauen. Das Thema betrifft international alle Menschen. Das hat sich gegen früher qualitativ verändert.
Also, wenn ich das richtig verstehe, ihr meint die Ausbeutung der Natur?
Ja, genau.
Ah, ein wichtiges Thema. Schon Karl Marx und Engels nannten die Natur die Quelle allen Reichtums, so ebenso wie unsere Hände Arbeit. Euer Motto, ist mit eurem Motto auch die Katastrophe im Umgang mit den Menschen gemeint? Das ist ja auch Umwelt.
Was meinst du?
Naja, zu meiner Zeit, da wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter ausgebeutet und ins Elend getrieben. Die Behandlung besonders der Proletarierfrauen, aber auch der Bürgerlichen, war von Abwertung und Entrechtung geprägt. Rücksicht auf die Natur wurde überhaupt nicht genommen. Besonders der Erste Weltkrieg hat verbrannte Erde hinterlassen. Natur und die Seelen der Menschen vergiftet.
Heute ist die Naturzerstörung eines der zentralen Überlebensthemen der Menschheit. Und die Schuld an der Klimakatastrophe wird uns einzeln zugeschoben. Anstatt die eigentlichen Klimavergifter wie die Großindustrie mit Fracking zum Beispiel in Fokus zu nehmen.
Also ich glaube auch, dass nicht nur die Natur, sondern auch die Menschlichkeit angegriffen wird. Damals wurden die Hirne durch frauenfeindliche Überzeugungen vergiftet. Wir seien minderwertig, durch die Frauenrolle geprägt, von schwachem Willen und minderer Intelligenz. All das sind Rechtfertigungen, die Frauen auszubeuten und zu unterdrücken und ihnen die allgemeinen Rechte vorzuenthalten.
Im Gegensatz zu vielen Ländern auf der Welt haben wir in Deutschland die gleichen Rechte. Steht so im Grundgesetz. Aber um die Umsetzung dieser Rechte kämpfen wir weiterhin. Wir verdienen fast ein Viertel weniger als Männer und haben 50% weniger Rente. Strukturelle Gewalt gegen Frauen, Sexismus, Prostitution wirkt zerstörerisch auf die Beziehung zwischen Frau und Mann. Frauen werden zur Ware degradiert.
Ja, das war damals bei uns auch schon so. Und dann wurde den Frauen das zugeschoben und waren dann die verachteten Huren.
Heute gibt es riesigen Widerstand dagegen, in Deutschland und international. Die Bewegung Hashtag Ni Una Menos in Spanien, in Lateinamerika.
Ich bin echt beeindruckt. Ich sehe, inzwischen gibt es ja auch eine Verbindung zwischen den Proletarierinnen und der bürgerlichen Frauenbewegung. Das habe ich mir damals auch schon gewünscht.
Ja, wir trennen das heute nicht mehr. In unserem Frauennetzwerk sind wir überparteilich. Alle Frauen gehören dazu. Außer Faschistinnen sind alle willkommen, können mitarbeiten. Wir stimmen unsere Aktion demokratisch ab. Clara, darf ich dich mal was Persönliches fragen?
Ja, warum nicht?
Du bist irgendwie so dünn auf den Bildern, wirkst du irgendwie ein bisschen kräftiger.
Naja, da wo ich jetzt bin in der Ewigkeit, da ist das Essen schlecht. Und ich schaue dann immer wieder runter auf die Erde und dann, was bei euch los ist. Und ich mache mir so große Sorgen. Wie kann sich nur wieder Rassismus ausbreiten? Die Hetze gegen Links und Antikommunismus. Da bleibt mir jeder Bissen im Hals stecken.
Stimmt, hast du das von Erfurt gehört? Mit den Stimmen der AfD wurde ein Ministerpräsident der FDP gewählt. Und das mit der AfD, mit Björn Höcke, den man laut Gerichtsbeschluss Faschist nennen darf.
Ja, okay. Mhm.
Eine Frage ans Publikum. Wer von Ihnen kennt das Zitat, was der Mann einsetzt an Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in ewig geduldiger Hingabe und in ewig geduldigem Leiden und Ertragen? Von wem könnte dieses Zitat stammen?
So leicht, ja.
Also das Zitat ist von 1934 von Hitler in seiner Rede vor der Reichsfrauenschaft. Dann zur Ungleichheit der Geschlechter. Zitat, Wahrhaftigkeit, Weisheit und Führung beim Mann, Intuition, Sanftmut und Hingabe bei der Frau. Von wem könnte dieses Zitat stammen? Ja, 2018, Björn Höcke in seinem Buch Nie zweimal in denselben Fluss.
Also es ist echt schwierig, da einen Unterschied zu finden. Wie schon Hitler in seinem Buch Mein Kampf, kann man auch bei Höcke seine Ziele lesen. Da ist die Rede vom drohenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch. Und seine Lösung? Ein Remigrationsprojekt, also Zurückschicken von allen Migranten mit Gewalt und, es ist Zitat, wohltemperierte Gewalt. mit starkem Wesen, alles Zitate, und sollte eine feste Hand und ein Zuchtmeister den Saustall ausmisten. Das können die Menschen doch nicht ein zweites Mal zulassen.
Ja, das vergiftet Hirn und Herzen und es wird wieder von Faschisten gemordet, wie zum Beispiel in Hanau. Dazu ist wichtig zu benennen, dass Rassismus und Antifeminismus Hand in Hand gehen. Anders Breivik, der Attentäter von Oslo, schrieb zum Beispiel in seinem Manifest, das Erstarken des Feminismus bedeutet das Ende der Nation und das Ende des Westens. Hier wird nicht nur Breiviks Antifeminismus und Frauenhass deutlich, sondern auch deren Überschneidung mit rechtsnationalistischem Gedankengut.
In meiner letzten Rede, die habe ich 1932 vor dem Deutschen Reichstag als Alterspräsidentin gehalten. Und da habe ich zum Widerstand aufgerufen, gegen die Nationalsozialisten. Und damals habe ich gesagt, dass es darum geht, alle fesselnden und trennenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurückzustellen, um gemeinsam gegen diese faschistische Tendenz zu kämpfen. Und damals war es ja dann die direkte Gefahr. Und das steht heute auch wieder an.
Da hast du recht, ja.
Integrationsrätinnen auf die Bühne. Bin gespannt, was ihr vorbereitet habt.
Wir, der Integrationsfraktionen, empfinden große Trauer über das Leid, das der Täter in Hanau über die Menschen gebracht hat. Wir fühlen mit den Angehörigen der Opfer und den Verletzten der Anschläge. Wir fühlen ebenso den Schmerz und die Ohnmacht, welche bestimmt viele in der Stadt Hanau wegen dieser grausamen Taten empfinden. Hanau hat ungefähr viele Einwohner und Einwohnerinnen in Tübingen. Und ein Teil ähnlich viele davon sind Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus ca. 180 Nationen. Waren diese Ähnlichkeiten davor bewusst? Uns nicht. Erst an diesem Tag haben wir uns Hanau genauer angeschaut und dies entdeckt. Es ist wichtig, dass wir als Gesamtgesellschaft in solcher Zeit zusammenhalten. Weiterhin fordern wir dazu auf, nicht erst bei so grausamen Taten hinzuschauen und auszuhören. Wir fordern dazu auf, jede Abwertung, Ausgrenzung und Rassismus im Alltag mit Zivilcourage entgegenzutreten. Wir fordern dazu auf, unsere Leben gemeinsam solidarisch für ein gutes gesellschaftliches Klima zu gestalten.
In feministischen Sinnen haben wir uns für die Erzählung persönlicher Erlebnisse in der Natur, mit der Natur, als Beitrag zum heutigen Programm entschieden. Diese spiegeln unsere interkulturellen Vielfalt wider. Es ist aber kein nostalgischer Rückblick in die verlorene Zeit, sondern unsere Texte schauen auf die Zukunft, sind für die Zukunft geschrieben, wollen unsere Kräfte für die Zukunft anregen. Deswegen haben wir sie Zukunftsnostalgie genannt.
Ich bin Ana Morella Mejías. Ich wohne in Tübingen seit 20 Jahren und ich komme aus Venezuela. Ich kann meine Kindheit vom Meer nicht trennen. Es war immer so schön am Strand. Das Wasser war klar, blau und salzig. Die Sonne war nicht böse. Ich brauchte keinen Schutz vor ihr, denn sie war meine Freundin und gab mir Licht und Wärme. Dort hatte ich so viel Sand, den ich brauchte, um riesige Sandburgen zu bauen und sie mit Muscheln, Äste und kleinen Steinen, die mir das Meer schenkte, zu dekorieren. Die Sonnenstrahlen ließen meinen Burg glitzern und jede Welle füllte meinen kleinen See von meinem Burg. Abends dann war ich genauso müde wie auch glücklich und konnte bedeckt mit Sand, Salz und Sonne ins Bett gehen, um weiterhin vom Meer zu träumen. Heute, wenn ich mit meinen Kindern am Strand fahre, beschütze ich sie mit Sonnencreme und Sonnenschirm. Und bevor wir uns entspannen, räumen wir zuerst lästige Müll und Plastik weg. Wenn wir dann jedoch gemeinsam eine Sandburg bauen, fühle ich jedes Mal, dass die Sonne
das Meer und der Strand unsere Freunde sind und die uns alles geben, was wir brauchen.
Mein Name ist Astrid Kütschük, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern haben türkische Zuwanderungsgeschichte. Ein Baum wie ein Zuhause. Früher, in unseren Sommerferien, sind wir oft an einem wunderschönen Ort und an einem der Nebenflüsse des Euphrat gefahren. Dieser Ort hatte etwas Märchenhaftes, weil an diesem Ort ein riesiger Baum stand. Wir Kinder mussten uns zu sechs oder zu acht zusammentun, um den Baum umarmen zu können. Er hatte lange, alte Äste, die voller grüner Blätter waren. Wenn ich vom Planschen aus dem Wasser kam und einen ganz heißen Kopf von der Sonne hatte, spendete er Schatten, um den Kopf abzukühlen. Wenn ich müde war, konnte ich mich an den Baum kuscheln und ein bisschen schlafen. Unser Essplatz war auch immer im Schatten unter dem Baum. Der Baum war wie ein Haus im Freien. Seine großen Wurzeln, die teilweise aus dem Boden ragten, waren wie Stühle, auf die wir uns setzen konnten, um Backgammon zu spielen. An seine äußeren Äste konnten wir unsere nassen Handtücher aufhängen wie eine Wäscheleine. An einer Stelle war der Baumstamm etwas hohl, da konnten wir Sachen verstecken. Einfach ein schönes Zuhause war dieser Baum, den wir jedes Jahr besucht haben.
Mein Name ist Avin Ali, ich komme aus Syrien und ich bin seit 5 Jahren hier in Deutschland. Die Jahreszeiten in meiner Heimat haben andere Farben als hier. Die Erde auf den Feldern zieht im Frühling ein grünes Kleid an. Das wunderschöne Weizengras wächst ganz schnell und bereitet sich für das Sommerfest vor. Wie jeder Braut freut sich die Erde auf ihren goldenen Schmuck, die sie auf ihre Hochzeit anziehen darf. Gold ist die Farbe des Sommers. Am schönsten strahlen goldene Weizenbeeren beim stillen Sonnenauf- und Untergang. Wenn das Großernstfest vorbei ist, haben wir genug zum Essen. Doch die Erde ist immer bereit, uns noch mehr zu geben. Der Herbst ist da und es ist bei uns ein neuer grüner Anfang. Baumvollen Pflanzen sind erstmal klein, am Ende des Herbst blühen sie schnell und die Erde zieht ihre weißes Gelb. Weißes Kleid an. Die wunderschönen Baumwollenblumen schenken uns genug, um die Leute wärmen zu können. Der Winter ist braun, das neue Leben wächst unter der Erde und kann kaum erwarten, das Licht zu sehen.
Mein Name ist Anna-Greta König-Dansoko, ich bin in Tübingen geboren und habe senegalesische Wurzeln. Bakoye und Bafin speisen wie Vater und Mutter den Senegal. Breit und zäh fließt er von Mali dem Atlantik zu, fließende Grenze zwischen Staaten. Ob ihn das stört? An seinem Saum waschen Frauen, Kinder, Wäsche, Ziegen, Töpfe, Zuber, sich selbst. Wenn sich die Morgenröte dem Dunst enthebt, ruft jenseits und diesseits der Muezzin zum Gebet. Der Fluss reißt viele Menschen mit nach Westen, weg von Verwüstung, den Folgen der Überweidung, den Wetterkatastrophen. Sie suchen Arbeit in Dakar oder Übersee. In ihren Träumen kehren sie zurück an den Fluss, der zauberhaft Ruhe spendet und Gelassenheit. Kehren zurück, so wie ich.
Und dann haben sie mir den Namen Gesellige Regit gegeben. Nach dieser einen Nacht, in der ich allein im Wald auf mich aufpassen musste und für den nächsten Tag mein Essen zu besorgen hatte. Erst am nächsten Abend durfte ich zurück ins Camp. Das war die Mutprobe, die Erfahrung des Großwerdens, die damals bei den Pfadfinder die Jugendlichen, die ca. 12 Jahre alt waren, erleben konnten. Ich bin in Rom aufgewachsen und ich kann heute sagen, ich bin viel in der Natur gewesen. Jeden Tag in den Villen in der Nähe unserer Wohnung, große grüne Fläche, zum Großteil verwildert und unsere Kinder Spielfantasie überlassen. Am Wochenende und in den Ferien raus aus der Stadt, in die Wälder der Benachbartenregionen. Campen, lernen, wie man sich in der Natur vertraut bewegen kann, solange man die Natur respektiert, ihre Gefahren erkennt, sich nicht gegen sie stellt, sondern darauf achtet, mit ihr in Einklang zu sein. So habe ich damals die Nacht verbracht mit Taschenlampe und Feuerzeug. Am nächsten Tag hatte ich eine Begegnung. Ich lief durch ein Flussbett, das wegen der Sommerzeit zum Großteil ausgetrocknet war, über den Fluss die Bäume wie eine Glocke zueinander gebeugt, schenkten Schatten. Dann kam, in meine Wahrnehmung aus dem Nix, die Schlange. Sie stand auf einem Stein, den halben Körper auf dem Stein aufgewickelt und einen Teil majestätisch gestreckt. Ich bemerkte sie, weil sie einen hohen Laut von sich gab. Ich wandte mich zu ihr, sie schaute mich an. Wir blieben eine Sekunde oder waren mehrere Minuten starr. Wir schauten uns gegenseitig an, sie ließ ihre Stimme weiterklingen. Sie sprach zu mir. Ich bewegte mich nicht. Ich wusste damals schon, dass in Italien auch giftige Schlangen leben. Mein Herz klopfte, aber ich glaube, ich hatte keine Angst. Ich fühlte mich von dieser Begegnung eher geehrt. Dann lief ich langsam ins Dorf zurück, wo ich in der Dorfwirtschaftskantine als Tellerwäscherin ausgeholfen habe und dafür ein Mittagessen erhielt. Zurück ins Camp bekam ich meinen neuen Namen, Cerbiato Socievole, geselliges Rehkitz. Das mit der Schlange, dass ich mit der Schlange gesprochen habe, glaubt ihr mal, mir kein Mensch, bis heute nicht. Ich wünsche aber allen eine solche Erfahrung des Sich-Wunderns in der Natur.
Ich wünsche allen einen Baum wie ein Zuhause.
Und ich wünsche allen, dass sie das Wunder der Farben der Jahreszeiten erleben können.
Ich wünsche jeder Person die Erfahrung eines sicheren Ortes in der Natur.
Und dass alle die Sonne sorglos genießen können.
Jetzt kommt aber die Anneke Martens von Fridays for Future.
Eigentlich dürfte ich heute gar nicht für Fridays for Future sprechen. Warum? Weil wir auch innerhalb von Fridays for Future einen Frauenstreik organisiert haben. Das heißt, keine Orga-Arbeit, keine Nachrichten in Chats beantworten, keine Mails, keine Telefonkonferenz und eigentlich auch keine Reden. Naja, ich habe den Termin hier schon vorher zugesagt und ich fand es auch eine sehr wichtige Möglichkeit, hier zu sprechen. Danke für die Einladung an dieser Stelle. Aber warum ein Frauenstreik bei Fridays for Future? Wir sind doch eine Vorzeigebewegung in Sachen Gleichberechtigung, oder? Ja und nein. Am Anfang schien so ziemlich alles möglich. Es waren plötzlich Mädchen und Frauen, die in der ersten Reihe standen, die die Reden hielten und die in der Presse waren. Auch ich wurde extrem gepusht von diesen vielen großartigen weiblichen Vorbildern, die es plötzlich gab. Vieles hätte ich mir vielleicht ohne die nicht zugetraut. Aber wenn man sich genauer anschaut, was das für Frauen und Mädchen sind, die Führungspositionen bei uns einnehmen oder die von den Medien zu solchen gemacht werden, dann fällt ziemlich schnell auf, dass die meisten in vielen Punkten immer noch alten Bildern entsprechen. Für Filmpersonen, also Frauen, Inter-, Nichtbinäre und Transpersonen, die noch mehr aus patriarchalen Strukturen ausbrechen, ist es nach wie vor sehr, sehr viel schwieriger. Auch in einer Bewegung wie Fridays for Future. Und weibliche Vorbilder sind eben nicht alles. Wichtig sind, so unsexy das immer klingt, die Strukturen. Denn auch wenn bei uns schon vieles ziemlich gut läuft, wir sind immer noch ein Teil dieser Gesellschaft und merken immer wieder, wie schwer es ist, sich ganz von patriarchalen Strukturen zu lösen. Wer von uns wird ernst genommen, wenn wir mit anderen politischen Akteuren sprechen? Wem fällt es leichter, bei einem etwas chaotischen Plenum als Moderation wieder für Ruhe zu sorgen? Und wer wird im Internet für politische Aussagen persönlich angegriffen und wer nicht? Aus jeder Ecke winkt wieder eine sexistische Struktur und erinnert uns daran, so einfach ist das nicht. Aber es hat natürlich auch niemand gesagt, dass es einfach wird, alles zu verändern. Ich werde oft gefragt, wie ich mein Leben verändert habe, seit ich bei Fridays for Future aktiv bin, ob ich jetzt nachhaltiger lebe. Um ehrlich zu sein, diese Frage nervt ein kleines bisschen, weil ich denke, dass wir die Klimakrise am Ende nur politisch lösen können. Aber trotzdem ist meine Antwort, denke ich, interessant, denn sie lautet nein. Eigentlich lebe ich sogar weniger nachhaltig als vorher. Ich hoffe, Sie werfen mir jetzt nicht Heuchelei vor, aber das Ganze hat einen ziemlich einfachen Grund. Und zwar, dass ich weniger Zeit habe als früher. Ich esse zwar immer noch, vor allem vegan, aber viel, viel öfter schnell irgendwas zwischendurch unterwegs, statt selber zu kochen und dabei auf Regionalität oder biologischen Anbau und so weiter zu achten. Wenn ich irgendwelche Sachen brauche, dann habe ich meist keine Zeit zu schauen, ob ich mir das auch ausleihen könnte oder ob ich, oder wo ich eine nachhaltige Alternative finde, sondern kaufe das, was am schnellsten geht. Zumindest öfter als früher. Und wenn es schon mir so geht, wie sollen dann erst Menschen ein gutes, nachhaltiges Leben führen, die aktuell mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten, um Geld zu verdienen? Deshalb möchte ich heute über Zeit reden und eine Forderung in den Raum stellen, die bei Fridays for Future noch nicht so im Fokus steht, die ich aber sehr wichtig finde. Und zwar die Forderung nach einer radikalen Arbeitszeitverkürzung. 30-Stunden-Woche, voller Lohnausgleich. Erstens, Arbeiten verursacht Emissionen. Zweitens, wir müssen Care-Arbeit gerechter verteilen. Wir brauchen mehr Zeit für politisches Engagement. Bisher ist es oft ein Privileg. Zum ersten Punkt. Produktion und auch digitale Arbeit verursachen Emissionen. Aber auch allein dadurch, dass Menschen bei der Arbeit sind oder zur Arbeit fahren, steigt der Energieverbrauch. In den USA zum Beispiel ist die Arbeitszeit durchschnittlich länger als in Europa. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass sich die Welt um weitere 1 bis 2 Grad mehr erwärmen würde, wenn alle so viel arbeiten würden wie in den USA. Wirtschaftswachstum und damit der steigende Ressourcenverbrauch werden oft damit gerechtfertigt, dass ja Arbeitsplätze geschaffen oder gehalten werden müssen. Was aber, wenn wir Arbeitszeit verkürzen und so automatisch mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stehen? Natürlich gibt es sehr viele Fragen, die hier geklärt werden müssen. Zum Beispiel hängt unser Sozialsystem und generell die Einnahmen des Staates momentan massiv davon ab, dass Abgaben auf Erwerbsarbeit gezahlt werden. Das heißt, für das Sozialsystem ist es sehr wichtig, dass viel gearbeitet wird. Aber genau diese Fragen können und müssten wir uns stellen als Gesellschaft. Wenn wir wirklich etwas gegen die Klimakrise tun wollen, dann müssen wir unser Wirtschaftssystem Richtung Postwachstum umbauen. Vor allem im globalen Norden, möglichst sofort. Und ein Hebel dafür, aber natürlich nur einer unter vielen, ist die Arbeitszeitverkürzung. Zum zweiten Punkt. Wir müssen Care-Arbeit gerechter verteilen und wir dürfen sie nicht mehr abwerten, unsichtbar machen oder einfach nur auslagern. Die 40-Stunden-Woche kommt aus einer Zeit, in der es normal war, dass Frauen zu Hause bei Herd und Kindern bleiben. Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, dass es heute funktioniert, dass beide, möglichst alle in Vollzeit arbeiten und die Care-Arbeit dann einfach irgendwie nebenbei gemacht wird, vor allem von Frauen. Tolle Idee. Häufig funktioniert das nur, indem Familien zum Beispiel eine Putzkraft einstellen. Aber wie nachhaltig ist es, alle Care-Arbeit einfach nur auszulagern? Es gibt ein Modell von Frigga Haug, die 4-in-1-Perspektive nennt sie das. Sie teilt damit unsere Zeit mal ein. 8 Stunden schlafen und den Rest der Zeit gleichmäßig in jeweils 4 Stunden Blöcke aufgeteilt. 4 Stunden für Erwerbsarbeit, 4 Stunden für Care-Arbeit und Self-Care, 4 Stunden für Kultur, also auch für die eigene Weiterbildung, und 4 Stunden für Politik. Das klingt für Sie nach einer Utopie. Das ist okay, wir brauchen Utopien. Und wir müssen unser Modell der Erwerbsarbeit ohnehin umbauen. Wegen der Klimakrise und weil zum Beispiel die Digitalisierung und fortschreitende Automatisierung sowieso viele Arbeitsplätze überflüssig machen und das ohnehin ausgeglichen werden muss. Eine Arbeitszeitverkürzung ist also längst überfällig. In Frankreich gab es schon eine. Und dann eine Umfrage, was die Menschen mit der jetzt freien Zeit so machen. Was vermuten Sie? Heraus kam, sie verbringen die Zeit mit ihrer Familie, mit Entspannung, Sport, Haushalt und Ehrenamt. Sie legen mehr Wege zu Fuß und mit dem Fahrrad zurück, sie kochen mehr selbst. Und wenn mehr Zeit für intensive Beziehungen zu anderen Menschen bleibt, dann geht auch die Bedeutung von Geld und Konsum zurück. Solche Effekte brauchen wir. Zum dritten Punkt, Politik. In Tübingen gibt es mittlerweile auch eine Parents for Future Gruppe. Das ist ziemlich cool und ich finde es vor allem beeindruckend. Denn es ist eben etwas ganz anderes, ob man, so wie wir, neben Schule oder Studium noch politisch viel aktiv ist, obwohl das auch sehr stressig sein kann. Aber es ist doch eine ganz andere Nummer, wenn man eigentlich arbeiten geht und dann zum Beispiel noch zwei Kinder hat. Diese Schwierigkeit wird ziemlich sichtbar, wenn man sich anschaut, wer zum Beispiel viel auf Demos geht. Das sind vor allem entweder sehr junge Menschen oder schon ältere Menschen, die wieder mehr Zeit haben. Und es sind vor allem wohlhabende und privilegierte Menschen. Politisch aktiv zu sein, muss man sich aktuell leisten können. Politische Beteiligung, auch Dinge wie zum Beispiel Bürgerinnenversammlungen oder andere Beteiligungsprozesse, sind aktuell sozial extrem selektiv. Dabei ist es in einer Demokratie doch unfassbar wichtig, dass sich grundsätzlich alle einbringen können und fast alle das auch tun. Wir brauchen auch die Perspektiven von 30- bis 40-Jährigen in der Politik, von Eltern, von finanziell schwächeren Menschen und vor allem mehr von Frauen. Wer immer noch einen viel größeren Teil des Haushalts macht, für den ist es eben schwieriger, abends nach der Arbeit noch zum Plenum oder zu einer Sitzung zu kommen. Und genau das müssen wir ändern. Aber wie macht man das jetzt mit der Arbeitszeitverkürzung? Nun, wir brauchen die gesellschaftliche Debatte darüber. Wir brauchen Parteien, die diese Forderungen aufnehmen und vorantreiben. Oder Menschen, die in die Parteien gehen und das pushen. Und wir brauchen Gewerkschaften. Die haben schließlich Erfahrung mit solchen Dingen. Viele werfen Fridays for Future ja immer vor, dass wir eigentlich gar nicht wirklich streiken, weil man das in der Schule ja gar nicht kann. Ich würde sagen, jetzt ist die Zeit, uns zu zeigen, wie es richtig geht. Die Zeit, sich wieder gewerkschaftlich zu organisieren und für eine feministische und klimagerechte Arbeitspolitik zu kämpfen. Denn wir brauchen einen mutigen Feminismus, einen, der Strukturen ändert, in dem nicht das höchste der Gefühle, die 30%-Quote, in Aufsichtsräten ist. Wir brauchen mutigen Klimaschutz, der nicht nur auf technische Lösungen setzt. Und wir brauchen sie alle auf der Straße, am 24. April zum nächsten globalen Klimastreik.
Und ich finde es super, dass wir das machen. Wir nehmen uns Zeit und wir halten uns nicht an so enge Zeitvorgaben.
Ja, schön wieder hier zu sein. Ich hatte gerade schon ein Gespräch mit Boris. Ich war 2014 einmal hier. Da haben wir mit der Grünen Jugend zusammen Europawahlkampf gemacht, und zwar genau an dem Platz da vorne. Umso schöner, dass ich heute hier sein kann und auch schon über radikale Arbeitszeitverkürzung gesprochen wurde. Ein Punkt, den wir als Grüne Jugend auch fordern und in der Partei einbringen. Die 20-Stunden-Woche haben wir zusammen mit den Jusos, der Linksjugend und der DGB-Jugend gerade aufgestellt als Forderung und bringen das auch in unseren Parteien ein. Also sieht man, wir können Fridays for Future auch gleich noch mit reinnehmen in den Forderungskatalog. Wir kämpfen weiter dafür, Seite an Seite in der Bewegung. Genau, aber heute soll ich ja vor allem über Klimaschutz reden und was das eigentlich mit dem Patriarchat zu tun hat. Wir schreiben das Jahr 2020. Und wenn wir an die Bekämpfung des Patriarchats denken, dann denken wir an Frauenkämpfe des Jahrhunderts, an das Frauenwahlrecht und vielleicht an MeToo. An den Kampf um sexuelle Selbstbestimmung, an den solidarischen Kampf mit Pflegerinnen, Erzieherinnen, die immer noch viel zu wenig Geld für ihre Arbeit erhalten. Wenn wir generell an das letzte Jahr denken, dann haben wir medial aber vor allem Bilder der Klimakrise unsere Politik bestimmt. Dann haben wir Bilder von Naturkatastrophen, von Migrantinnen aus der Subsahara gesehen, aber auch vor allem hoffnungsvolle Bilder vom Klimastreik im Kopf. Die Worte, die in unserem Kopf hallen, sind vor allem Greta Thunbergs Worte und die von sehr vielen anderen starken Frauen. Our house is on fire. How dare you? 2017 war ich das erste Mal bei den UN-Klimakonferenzen, der COP23 unter der Präsidentschaft von Fidschi. Damals bin ich für die europäischen Jungen Grünen zu den Veranstaltungen gefahren. Ich wollte den großen Kampf gegen die Klimakrise ein weiteres Mal aufnehmen. Was ich auf dem Weg dorthin nicht wusste, wie eng verwoben der Zusammenhang von Klimakrise und Feminismus ist. Dort schloss ich mich den Jugend-NGOs und den Women-NGOs an. Dort sprachen das erste Mal erfahrene Frauen auf Podien von dem Zusammenhang der Klimakrise und des Patriarchats. Sie sprachen von den Lösungen und kämpften für den ersten Gender Action Plan auf UN-Ebene. Dieser wurde 2019 nach 20 Jahren Kampf unter tosendem Applaus und unter Tränen beschlossen. Ein erster Sieg gegen das Patriarchat. Ich will aber während dieser Rede nicht nur in Erinnerung schwellen. Ich möchte über die Ursachen der Klimakrise sprechen und warum diese eben ganz verwoben mit patriarchalen Verhältnissen sind. Im Agrarbereich zum Beispiel. Landwirtschaft ist abhängig vom Wetter, wie wir alle wissen. Pflanzen und Tiere reagieren sehr empfindlich, auch auf kleine klimatische Schwankungen. Entwicklungsländer insbesondere, solche, die vom Regen in der Landwirtschaft abhängig sind, spüren die Auswirkungen des Klimawandels am stärksten. Zu diesen Effekten gehören Veränderungen des Pflanzenwachstums, Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten, erhöhte Belastung durch Hitzestress, Veränderungen der Niederschlagsmuster, stärkere Erosion und Waldbrände in trockeneren Regionen. Die zentrale Rolle des Geschlechts in diesen Dimensionen ist wichtig, wegen der Rolle und Vielfältigkeit, die die Frauen in der Landwirtschaft und gleichzeitig im Zugang zu produktiven Ressourcen einnehmen. Die geschlechterspezifische Arbeitsteilung im Agrarsektor hat eine hohe Relevanz. In der Landwirtschaft arbeiten global gesehen mehr Frauen als Männer. Und Frauen haben einen erheblichen Anteil an der Subsistenzlandwirtschaft der kleinen Bauern, vor allem im globalen Süden. Es wird berichtet, dass die Arbeit häufig in informellen, gefährdeten Beschäftigungsformen von beitragenden Familienarbeitern ist. Das bedeutet ein anderes, weiteres Mal, dass die Arbeit als unproduktiv finanziell gesehen angesehen wird und häufig mit der Reproduktion in Verbindung gebracht wird. Frauen in der Landwirtschaft, um das Essen nach Hause zu bringen. Frauen in vielen Regionen, darunter Asien, Afrika, südlich der Sahara, den Nahen Osten und Nordafrika, sind ungefähr für 80% der Lebensmittel zuständig. Männliche Migration ist ein weiterer Faktor, der zu der Verlagerung der Produktionsrolle führen kann. Da Armut, Naturkatastrophen und gewaltsame Konflikte und Klimastress häufig dazu führen, dass eher Männer in anderen Bereichen arbeiten und Frauen alleine für die landwirtschaftliche Arbeit verantwortlich sind. Angesichts dieser bedeutenden Beiträge zur Lebensmittelproduktion ist es alarmierend, dass viele Frauen die Vorteile dieses Sektors nicht nutzen können. Nach Angaben der Weltbank betreiben Frauen in der Regel kleinere Grundstücke und bewirtschaften weniger einkommensstarke Pflanzen. Bäuerinnen weisen im Durchschnitt geringere Erträge auf. Das hängt mit ihrem eingeschränkten Zugang zu landwirtschaftlichen Produktionsressourcen und Möglichkeiten wie Land, Finanzdienstleistungen, Wasser, ländliche Infrastruktur, Technologie und Arbeit zusammen. Geschlechterspezifische Dimensionen sind auch für die Landwirtschaft im weiteren Sinne wichtig. In Industrieländern beispielsweise haben viele Studien gezeigt, dass es geschlechterspezifische Unterschiede in der Einstellung zu landwirtschaftlicher Produktion und zu landwirtschaftlichen Produkten gibt. Diese Unterschiede gibt es zum Beispiel auf Ansichten, wie man Lebensmittel und die Gesundheit vereinen kann, was es für ethische Dimensionen gibt, von Lebensmittelproduktion, aber auch Auswahl. Es sind Einstellungen und Entscheidungen zur Ernährung, wie zum Beispiel weniger Fleisch essen. Da Frauen einen sehr großen Anteil
Beitrag zur landwirtschaftlichen Erwerbsbevölkerung leisten, ist ihr Wissen sehr wertvoll. Doch eine gerechtere Darstellung des Wissens spiegelt sich nicht in den Entscheidungsprozessen und Institutionen wider. Und genau das muss sich ändern. Kulturelle und rechtliche Hindernisse müssen überwunden werden, damit Kanäle und Beteiligungsmethoden am Alltag von Frauen vorhanden sind. Das heißt zum Beispiel legalisierter Landbesitz von Frauen und das Eigentumsrecht. Frauen sind wichtige Akteure bei der Anpassung an den Klimawandel. Trotz der Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Klimavariabilität ergeben, deuten jüngste Erkenntnisse darauf hin, dass Frauen, die bereits die Auswirkungen mit dem Klimawandel verbundenen Gefahren erleben, wirksame Bewältigungsstrategien entwickeln. Women Feeding Cities. Das ist ein solches Programm, bei dem Frauen die Anpassung an den Klimawandel fördern. Die Klimakrise erhöht bereits die Intensität und das Ausmaß von Naturgefahren wie Überschwemmungen, Stürmen, Dürre und andere Unwetterereignisse. Diese Auswirkungen werden sich voraussichtlich in Zukunft verschlechtern. Der Meeresspiegel, der wird ansteigen, tiefliegende Deltagebiete können überflutet werden und das Eindringen von Salzwasser kann zunehmen. Naturkatastrophen ereignen sich auf der ganzen Welt, haben jedoch größte Auswirkungen auf Entwicklungsländer als auf Industrieländer. Volkswirtschaften sind weniger mächtig und daher weniger in der Lage, Katastrophen zu verhindern oder den Verlust zu bewältigen. Naturkatastrophen betreffen besonders wahrscheinlich die Teile der Bevölkerung, die aufgrund wirtschaftlicher Einschränkungen oder den kulturellen Faktoren nicht in der Lage sind, sich auf Auswirkungen der Katastrophe vorzubereiten. Dies gilt für Industrieländer, aber eben auch für Entwicklungsländer. Und vor allem im Allgemeinen wird der arme Teil der Gesellschaft am stärksten betroffen sein. Die Auswirkungen von Wetterereignissen wie des Hurricanes Katrina, der 2005 New Orleans und die Golfküste der Vereinigten Staaten traf, hat genau das gezeigt. Es ist allgemein bekannt, dass Frauen und Männer je nach dem kulturellen und sozioökonomischen Kontext in vieler Hinsicht unterschiedlich von Katastrophen betroffen sind. Männer und Frauen sind beide von Katastrophen betroffen, das will auch keiner verneinen. Aber biologische, soziale und kulturelle und wirtschaftliche Unterschiede führen dazu, dass sie unterschiedlich betroffen sind. Die geschlechterspezifischen Auswirkungen von Katastrophen wirken sich auf Notfallmaßnahmen, Wiederaufbau und Wiederherstellungsbemühungen nach Katastrophenereignissen aus und sind auch für Prävention und Minderung von Katastrophen sehr relevant. Naturkatastrophen wirken sich direkt auf Frauen in ihrer Rolle als Produzentinnen und Versorgerinnen von Nahrungsmittel, Wasser und Treibstoffen, als Einkommensverdiener, Haushaltsmanagerinnen und Pflegerinnen aus. Ernährungssicherheit und das Wohlergehen der Familie sind gefährdet, wenn die Ressourcenbasis, auf die sich Frauen verlassen, ihnen einfach entzogen wird. Schwangere und stillende Frauen sind aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität und des erhöhten Bedarfs an Wasser und Nahrungsmittel besonders gefährdet. Katastrophen können sich auf die soziale Rolle von Frauen auswirken, indem sie ihre Autonomie und ihre Entscheidungsbefugnis verringern. Erhöhte Sorgfaltspflichten können sich verdoppeln und es gibt eine beträchtliche Menge an Wissen über die geschlechterspezifischen Auswirkungen von Katastrophenmanagement und Risikominderung. Um sicherzustellen, dass geschlechterspezifische Erwägungen in die Vorbereitungen und Reaktionen auf Katastrophen einbezogen werden, sollten wir genau das ins Auge nehmen. Wir sollten Gender- und Katastrophenexpertinnen verpflichten, an der Entwicklung nationaler und lokaler Anpassungspläne mitzuwirken. Es sind die neuen Denkweisen zum Katastrophenrisiko erforderlich, die demokratischer, ökologischer und soziale Nachhaltigkeit ins Katastrophenmanagement einbringen. Wir müssen eine stärkere Reflexion der Unterschiede zwischen den Alltagsrealitäten von Frauen und Männern auf den Weg bringen, um Katastrophen abzudämmen und die soziale Gleichheit zu fördern. Der Energieverbrauch trägt maßgeblich zum Klimawandel bei und spielt in der Klimadebatte eine wichtige Rolle. Wir kämpfen alle für den Kohleausstieg, wir haben alle gegen Atomkraft gekämpft und der Energie Sektor verursacht weltweit 60% der gesamten Treibhausgasemissionen. Obwohl eine erhebliche Reduzierung erforderlich ist, steigt der Energieverbrauch aber weltweit. Und auch in den energieintensiven Ländern, die sich gerade entwickeln, wie China, Brasilien und Indien. Gleichzeitig haben mehr als 2 Milliarden Menschen in Entwicklungsländern keinen Zugang zu moderner Energieinfrastruktur, insbesondere in ländlichen Gebieten. Damit genau diese Länder ihre Wirtschaft und ihren Lebensstandard entwickeln und ihren Energiebedarf decken können, müssen die Industrieländer, die vorwiegend für die historischen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, ihren Energieverbrauch senken und komplett klimaneutral werden. Gleichzeitig müssen die Entwicklungsländer sich bemühen, so weit wie möglich einen Weg der kohlenstoffarmen Entwicklung einzuschlagen. Effizientere Technologien und ein verstärkter Einsatz erneuerbarer Energien können zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen beitragen. Ohne eine grundlegende Änderung der Konsummuster, des Lebensstils, aber vor allem des Wirtschaftssystems, werden wir die erforderliche Reduzierung kaum erreichen können. Es gibt eine Studie und gute Arbeit des Gender- und Energienetzwerks Energia. Die hatten mit Vielzahl von Daten und Fallstudien die Gender- und Energieprobleme im globalen Süden dokumentiert. Diese Studien zeigen deutlich geschlechterspezifische Unterschiede bei der Energieerzeugung, dem Energieverbrauch und dem Zugang zu Energie und vor allem der Beteiligung von Frauen an der energiebezogenen Planung und Entscheidungsfindung. Geschlechterspezifische Verantwortlichkeiten führen hier zu unterschiedlichen Energiebedürfnissen und die Einstellung zur Energieerzeugung zeigen, dass es bei Frauen starke Ablehnung der Kernenergie gibt, vor allem wegen der höheren Risikowahrnehmung. Geschlechterspezifische Unterschiede sind bei der Erzeugung erneuerbarer Energien weniger offensichtlich, aber man kann trotzdem sehen, dass Frauen die Klimakrise viel, viel mit viel größerer Sorge aufnehmen und viel stärker dagegen kämpfen wollen. Insbesondere in ländlichen Gebieten von Entwicklungsländern ist ein Mangel an Energiedienstleistungen offensichtlich. Der Mangel vom Zugang zu Energie betrifft hauptsächlich Frauen in ihrer Rolle als Haushaltsmanagerin, da sie normalerweise für die Energieversorgung des Haushalts verantwortlich ist. Ohne Zugang zu erschwinglichem Brennstoff zum Kochen und Heizen müssen Frauen viel Zeit und physische Energie aufwenden, um traditionelle Brennstoffe zu erhalten, um Wasser zu erhitzen und um Mahlzeiten zu kochen. Darüber hinaus ist Energie häufig eine Voraussetzung für einkommensschaffende Aktivitäten. In Bezug auf den Energieverbrauch im Norden zeigen Studien auch, dass es unterschiedliche Verbrauche von Frauen und Männern im Energiebereich gibt und vor allem in einem Sektor. Geschlechterspezifische Transportmuster tragen dazu bei, dass es vor allem dort Unterschiede gibt. Frauen nutzen viel seltener das Auto und nutzen viel, viel öfter öffentlichen Nahverkehr. Wenn wir also über feministische Verkehrspolitik streiten und diese auch umsetzen wollen, dann brauchen wir kostenlosen öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Das wäre ein erster Schritt. Die Einbeziehung der Geschlechteranalyse in jedem Schritt der Politik, Programm- und Projektplanung und Umsetzung wird dazu beitragen, dass geschlechterspezifische Auswirkungen identifiziert werden können und die richtigen Fragen entwickelt werden. Und zum letzten Punkt, den ich euch noch vorstellen will, der Migration. Die Klimakrise wird die Migration von Menschen erhöhen und damit die damit verbundenen Herausforderungen verschärfen. Auswirkungen von Bodendegradation, Wasserknappheit und dem steigenden Meeresspiegel erhöhen die Häufigkeit und Schwere der Wetterereignisse und können Menschen dazu zwingen, ihr Vermögen zu verkaufen und zu migrieren, wenn traditionelle Anpassungs- und Bewältigungsmechanismen nicht mehr ausreichen. Wenn ganze Regionen betroffen sind, dass Umweltressourcen den Lebensunterhalt der lokalen Bevölkerung eben nicht mehr sichern können, dann sind traditionelle Mechanismen zur Risikoaufteilung der Angehörigen und der sozialen, die auf sozialen Gruppen beruhen, möglicherweise nicht mehr ausreichend, um sich anzupassen. Männliche Migration führt hier zu geringerer Effizienz traditioneller Mechanismen in der Risikoteilung. da Frauen wichtige Akteurinnen sind bei der Aufrechterhaltung des sozialen Zusammenhalts der Familien, wird hier prognostiziert, dass Migrationsströme vor allem Familien destabilisieren, Männer migrieren und Frauen und Familien im Herkunftsgebiet zurückbleiben. Unter solchen Umständen übernehmen Frauen traditionell männliche Aufgaben ohne gleichberechtigten Zugang zu technischen, finanziellen und sozialen Ressourcen zu haben. Dementsprechend haben Frauen mehr Verantwortung, aber weniger Rechte. Besonders kritisch ist der Zusammenhang im Mangel an Land- und Eigentumsrechten. Eine erhöhte Belastung der Haushalts- und Landwirtschaftsarbeit kann Frauen in Abwesenheit von Männern belasten, aufgrund ihrer eingeschränkten Fähigkeit, aufgrund von Fürsorgepflichten und außergewöhnlichen Umständen, eine bezahlte Beschäftigung zu suchen, sind Frauen besonders für wirtschaftliche und soziale Risiken anfällig. Die Situation von Migrantinnen in Zielländern wird häufig als gefährlich in Bezug auf Menschen- und Arbeitsrechte, angemessene Bezahlung und sexuelle Gewalt beschrieben. Wir fassen zusammen. Das Mitspracherecht von Frauen und Transpersonen in der Politik und in der Wirtschaft ist noch lange nicht bei 50%. Und genau an diesen Orten fehlt es an der Perspektive auf den Klimawandel und an den Lösungen, wie man die Klimakrise bekämpfen kann. Im globalen Süden sind Frauen und Transpersonen vor allem für Care-Arbeit und die Familie zuständig. Das heißt auch dort für die Nahrungsmittelbeschaffung und Arbeiten in der Landwirtschaft. Genau diese Arbeit wird durch die Klimakrise eindeutig schwieriger. Das Konsumverhalten von Frauen und Transpersonen ist anders als das von Männern. Sie schätzen die Risiken der Klimakrise unterschiedlich ein und brauchen auch andere Lösungen. Wenn Gender-Aspekte nicht berücksichtigt werden, dann wird der Klimawandel bestehende Geschlechterungerechtigkeiten weiter verschärfen. Aber genau durch die Berücksichtigung von Gender-Aspekten werden klimapolitische Maßnahmen effektiver. Und genau das hat der Gender Action Plan auf der UN-Ebene angegangen. Gender Budgeting ist ein Punkt in den Klimaprogrammen. Da werden Trainings an die Länder, an die Mitgliedstaaten gegeben, wie man Haushalte anders aufstellen kann und wie man nationale Klimaplanung gerechter und gendergerechter machen kann. Genau dafür brauchen wir aber erstmal die Verfügbarkeit von geschlechterdifferenzierten Daten und Analysen, damit wir erstmal sehen können, wo es Geschlechterunterschiede gibt und wo man anpacken muss. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften und den indigenen Plattformen für den Austausch von traditionellem Wissen, weil diese meistens die Klimakrise bekämpfen können. Wir brauchen ein ausgewogenes Verhältnis in allen Bereichen der Politikgestaltung im Bereich des Klimawandels, in den Delegationen und in den Gremien der UN-Plattformen, sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene. All diese Beispiele haben gezeigt, wie anders die Risiken der Klimakrise für Frauen sind und welche Herausforderungen wir anpacken müssen, damit die Klimakrise die geschlechtlichen Ungerechtigkeiten nicht noch weiter verstärken. Doch auch im politischen Kontext haben wir immer mehr mitbekommen, dass rechte Hetzer das Feindbild der Klimaschützerin entwickelt haben. Unter Social-Media-Beiträgen von Greta Thunberg und Lisa Neubauer ist das Ganze sehr ersichtlich. Liberale hin bis zu rechtsextremen Rechten wettern gegen Klimaschützerinnen, schüren Morddrohungen und Hass. Gleichzeitig wird Greta zum Beispiel verurteilt, wenn sie Humus aus einer Plastikschale isst und jeder noch so kleine Schritt wird auf Klimaneutralität von ihr überprüft. Hier werden Maßstäbe der Vernunft auf ein neues Maß komplett umgedeutet. Dieses akribische Shaming von hassenden Männerhorden online sowie offline wird niemandem helfen, dem Klima schon gar nicht. Vielmehr macht es etwas anderes deutlich. Patriarchale Strukturen nutzen das Konsumshaming, um die wahren Gründe der Klimakrise zu verschleiern und unkenntlich zu machen. Das gewinnorientierte Wirtschaftssystem, das auf die Ressourcenvernichtung aus ist. Was wir erkennen, ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Hier machen sich autofahrende und grillfleischliebende Männer zu Opfern und Greta wird zur Täterin gemacht. Die Lebensgrundlage erhalten wir nicht, indem wir einfach nur an der Bedürfnisstruktur rumschrauben und gleichzeitig die ökonomischen Verhältnisse so belassen, wie sie sind. Die Verkürzung der eigenen Handlungsspielräume kann niemals als Antwort auf rechte und konservative Angriffe sein. Und der Fokus auf das Individuelle ist häufig ein Zeichen der Ohnmacht. Im Widerspruch dazu stehen aber die vielen Frauen, die sich aufgemacht haben und im Kampf gegen die Klimakrise an der ersten Stelle stehen. Sie haben begonnen mit der Emanzipation der Frau vor 100 Jahren im Kampf für die Rechte der Frau, für das Wahlrecht. Und genau dann wird die Frau zum politischen Objekt. Die Frau kämpft so gegen das Patriarchat, gegen die Klimakrise und weitere Unterdrückungsformen. Wenn wir also das Ende der Klimakrise anstreben, dann müssen wir auch das Ende des Patriarchats anstreben und Frauen endlich auf allen Ebenen die Chance geben, sich am Lösungsprozess zu beteiligen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Ausklang des Frauenkampftags. Dankeschön und vergessen Sie nie, the women's place is in the revolution. Schönen Abend.